Ja, liebe Gemeinde, auch ich darf euch grüßen an diesem Sonntag. Und wie schon erwähnt, werden wir heute uns mit dem Thema beschäftigen, die Freude, die hat uns die ganze vergangene Woche begleitet, sozusagen in der Allianz Gebetswoche. Heute wird das Thema sein, die ewige Freude. Manche habe ich ja gesehen in der vergangenen Woche. Am Donnerstagnachmittag war hier der Gebetsnachmittag. Und ich möchte gerne nochmal nennen, manche haben das Heft in ihrem Fach, weil es war mir zu schade, die jetzt in die Mülltonne zu packen. Das sind nämlich ganz wertvolle Anregungen, die uns vorgeschlagen sind vom Allianzhaus in Bad Blankenburg. Also die Freude am Miteinander, Freude über die Erlösung. Das war am Freitag. Ich selber konnte am Freitag in Wetzlar sein, bei den Baptisten und gestern Abend im neuen Gebetshaus in Wetzlar. Die hatten da ihren Abschluss, beziehungsweise heute Morgen ist in der Kirche, in der Hospitalkirche, der Abschluss der Allianzgebetswoche. Angefangen hatten wir mit dem Thema die Freude an der Schöpfung. Freude als Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22, eine der 9 benannten Früchte des Heiligen Geistes, die Freude und die Freude an Jesus Christus. Die Jugendlichen, die sind heute wahrscheinlich verhindert oder schlafen noch. Jedenfalls, wenn die zusammenkämen, da hieß das Thema knochentiefe Freude. Kann man sich vorstellen. Also Doreen, du wirst das deinem Sohn sagen. Wer mit Jesus unterwegs ist, kann das erleben. Eine knochentiefe Freude. Ja, und bevor wir dann jetzt auf das Wort Gottes hören, lass mich noch beten. Herr, mache mich zum Werkzeug deiner Freude, dass ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, das Bild, das wir an der Wand sehen, das ist das Leitmotiv sozusagen für die ganze Woche gewesen und im Mittelpunkt steht der Name Joy. Wer vielleicht das Programmblatt, das neue, gelesen hat, da habe ich ja schon bereits hingewiesen auf die Allianzgebetswoche mit dem Thema Joy, die Freude aus dem Englischen. Ja. Und heute, der heutige Text ist aus dem Philipperbrief. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, lese ich uns mal den Gruß, den der Paulus jeweils am Anfang seines Briefes an die Gemeinde richtet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also ihr Lieben, wie schon gesagt, in diesem Gottesdienst möchte ich über das Thema ewige Freude nachdenken und das Thema vertiefen. Die Grundlage für die Auslegung ist vorgeschlagen aus dem Philipperbrief Kapitel 4, 4 folgende. Und mein Zielgedanke ist für mich und für uns, für euch, die Jesusfreude. Man könnte es auch so sagen, dass wir die Freude in unserem Unterwegssein mit Gott vertiefen, Freundschaft mit Gott. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt in den vergangenen Wochen, Weihnachten oder Silvester, als wir uns über das Thema unterhalten haben, unterwegs mit Jesus, dass das mir so groß geworden ist, die Thematik, dass die Freundschaft mit Gott und dass es ein Anliegen ist, auch für das neue Jahr, dass wir unsere Freundschaft mit Jesus im Unterwegssein vertiefen. In Gottes Wort wird die Freude an Jesus Christus festgemacht. Sein Kommen, sein Wirken, sein Tod und seine Auferstehung sind Grund zur Freude. Man könnte jetzt durch das ganze Kirchenjahr gehen, Pfingsten, das Pfingsterlebnis und letztlich immer wieder auch persönlich darum bitten, dass Gott mir doch ein ganz eigenes, persönliches Pfingsten wieder schenkt. Der Aufbruch durch den Heiligen Geist. Seine Wiederkunft, das will uns Vorfreude sein. Wir haben das in den Weihnachtstagen ja und in der Adventszeit haben wir uns vorbereitet auf sein erstes Kommen, auf die Geburt Jesu. Letztlich warten wir als Christen, als Gemeinde Jesu, aber auf sein zweites Kommen, und das ist die Wiederkunft, die Parousie. Paulus endet in manchen Briefen ganz häufig mit dem Satz, dass wir doch dieses Wiederkommen erwarten. Sind wir eine wartende Gemeinde in diesem Sinne, dass der Herr wiederkommt? Gestern hat jemand gesagt im Gebetshaus in Wetzlar, wenn der Herr wiederkommt, und das werden wir nachher hören im Philipperbrief, denn der Herr ist nahe, er könnte heute schon kommen, heute Abend, sagte er. Ja, und wenn er kommt, dann will er uns ihm entgegenführen. Das heißt, also er hat es so ausgedrückt, dann werden die Christen entrückt. Sind wir dazu bereit? Haben wir das im Ohr? Ist uns das überhaupt auch in unserem Herzen eingepflanzt, dieser Gedanke, dass Jesus ja wiederkommen könnte und bald? Denn er sagt ja in ganz vielen Texten im Neuen Testament und auch prophetisch im Alten Testament, seid bereit und wachet, denn der Herr kommt wieder. Und ein ganz markantes Wort, das uns allen doch recht gut bekannt ist aus dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, das wird Freude im Himmel sein, weil einer dieser Söhne umgekehrt ist und Frieden gefunden hat mit Gott. Freude. Und weil er bereut hat als Sünder und umgekehrt ist. Roland Werner sagte so in der Einleitung in dem Gebetsheft, das gesamtbiblische Zeugnis ist doch eindeutig. Gott ist ein Gott der Freude. Freude ist in der Bibel groß geschrieben. In der Lutherbibel, wer sie vielleicht dabei hat und mitliest, erscheint das Wort fast 200 Mal als Hauptwort. Und der Infinitiv freuen 70 Mal und freue dich zum Beispiel 43 Mal und so weiter. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Also im Grunde zusammengefasst ziemlich häufig für ein Buch, das in einem schwarzen Einband eingebunden ist. Und der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi aus dem Gefängnis und er schreibt über die Freude. Apostelgeschichte 16 an die jungen Christen in Philippi. Und dieser Brief ist ja durchzogen von dem Glanz der Freude, unabhängig von den äußeren Umständen. Ja, machen wir uns das bewusst, im Gefängnis zu sitzen? Und dann schreibt der Paulus, der Apostel Paulus, der Völkerapostel, solche Worte. Und er sehnt sich nach Christus. Er will das vergessen, was vorher war. Und er streckt sich aus, sagt er im dritten Kapitel, nach dem lebendigen Gott, nach dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Trotz, ich sage das nochmal, trotz und unabhängig von den äußeren Umständen. An der Stelle hören wir die Verse, die uns ja geläufig sind und bekannt, einmal aus dem Luthertext und nachher nochmal in einer anderen Übertragung. Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Die Freude breitet sich aus. Wer am Donnerstag da war, der hat mitbekommen, ich hatte auf dem Altar eine Holzkiste mit Dominosteinen aufgebaut und eine Reihe Dominosteine auch aufgestellt. Als Zeichen dafür, so könnte es sein, auch in unserer Gemeinde, dass wir ansteckend wirken in der Freude. Denn wenn ein Impuls kommt, ich stoße das erste Dominosteinchen an, dann fallen alle um. Ihr kennt das von euren Kindern oder habt selbst Domino gespielt. Das ist doch ein ganz schönes Bild, was man sich wünscht für die Gemeinde, für mein persönliches Leben, die Freude, die ansteckende Freude, die wir im Herrn erleben, dass sie sich ausbreitet, dass sie sich vervielfältigt. Oder wie ist es, ihr Lieben? Ist es eher so, dass ihr euch freut, wenn die nächste Gehaltserhöhung angekündigt ist? Bei den Rentnern im vergangenen Jahr und auch im jetzigen neuen Jahr wird eine Rentenerhöhung angekündigt. Freut man sich doch auch drüber, oder? Wenn ihr mal ehrlich seid. Ja, oder? Unsere Kinder, unsere Schüler, die freuen sich über gute Noten. Das ist einfach wichtig, dieser Impuls. Die Freude am Herrn ist aber doch etwas anders. Das ist eine dauerhafte Freude, eine ewige Freude. Jesus ist doch der Grund unserer Freude. Das werden wir nachher singen miteinander. Und diese ewige Freude im Herrn, wie oft gebraucht Paulus gerade in seinen Briefen dieses kleine Wörtchen, in Christus, im Herrn. Ich kann euch nur Mut machen, lest diese Briefe nochmal durch, genau auf dieses Detail hin, in Christus zu sein. Diese Freude, die gibt uns Kraft, nämlich sich gegen alle Widerstände auch durchzusetzen. Vielleicht, ich denke an den Widerstand, weil du als Christ am Arbeitsplatz oder eben auch an der Schule belächelt wirst, weil du Christ bist, weil du sagst, ich bin wiedergeborener Christ und ich gehe in die Gemeinde oder ich gehe in den Jugendkreis. An der Schwelle des Jahres oder an der Schwelle, wenn wir einen Besuch gemacht haben, ich denke mal, dass ihr das ähnlich erlebt habt. Mir geht es manchmal so, beim Abschied nehmen, man möchte eigentlich gehen, bedankt sich schon mal und bekräftigt nochmal ganz toll, wie schön es gewesen ist und bedankt sich vielleicht fürs Kaffeetrinken oder für das Gespräch. Und dann, wenn man schon an der Haustür steht und sich verabschiedet hat, dann kommt plötzlich der Gedanke, ach, ehe ich es vergesse, übrigens, was ich doch noch sagen wollte. Wenn also jemand unter der Tür so anfängt, dann kann man gewiss sein, da kommt jetzt noch was ganz Wichtiges. Dann ist das klar. Vielleicht das Wichtigste und vor allem, jetzt kannst du dich darauf einstellen, dass es noch einen Moment geht oder eine ganze Weile. Das Gespräch wird jetzt vertieft. Jetzt kommt möglicherweise noch das Wichtigste. Man war zusammen und hat über dieses gesprochen und über jenes. Und jetzt an der Schwelle der Türe gibt man doch nochmal bekannt. Also vor ein paar Wochen hatte ich vielleicht einen Eingriff im Krankenhaus. Und in ein paar Wochen wieder kommt der nächste Eingriff, da habe ich eine Untersuchung. Jetzt kommt man eigentlich zum Kern. Aber der Predigttext für heute könnte man eigentlich vergleichen, auch mit so einem Übrigens, was ich noch sagen wollte. Und Paulus nutzt da nur ein paar Sätze. Im Grunde sind es 5 Sätze, die er am Schluss des Philipperbriefes aufgeschrieben hat. Ob er sie ganz schnell geschrieben hat, das wissen wir nicht, bevor er die Feder wieder aus der Hand legt. Also erstens an der Schwelle, zweitens freut euch. Freut euch in dem Herrn. Und er bekräftigt es und sagt, und abermals sage ich, freut euch, Ausrufezeichen. Das heißt, das ist ein Imperativ, also vom Deutschen her, von der Grammatik her, eine Aufforderung, fast wie ein Befehl. Aber ihr Lieben, diese Aufforderung des Paulus ist wie ein Weckruf. Freude kann man nicht befehlen. Aber diese Aufforderung geht, so hoffe ich und wünsche ich mir und wünscht sich auch unser Herr, dass sie uns zu Herzen geht. Freude, ja, die kann man bekanntlich nicht befehlen. Doch so dringlich wie Paulus es sagt, es scheint ihm doch sehr wichtig zu sein. Er will uns aufmuntern. Lässt es uns noch aufhorchen? Die ewige Spirale aus Sorgen und Ängsten? Oder ihr kennt die Gedanken, wie schaffe ich das bloß? Ja, in meiner Begrenztheit, in meiner Gesundheit, die begrenzt ist. Wie schaffe ich das bloß? Es wird unterbrochen. Und wie werden wir denn aus solchen Gedankenkreisen herausgerissen? Da sagt uns das Wort: Freut euch, der Herr ist nahe. Das mache ich mal zum dritten Punkt. Der Herr ist nahe. Ja, was bedeutet das? Paulus hat nicht wissen können, dass sein Brief noch im Jahr 2023, also jetzt in dem neuen begonnenen Jahr, vorgelesen werden würde. Aber er hat seine Gemeinde in Philippi vor Augen gehabt. Es war ja eine ganz junge Gemeinde. Ihr könnt euch denken, so 40, 50 nach Christus, erst 10 Jahre nach der Auferstehung, haben sich die Gemeinden auf seinen Missionsreisen, erste, zweite, dritte, vierte, entwickelt und gegründet. Sehr wertvoll nachzulesen in der Apostelgeschichte, die Gründungsgemeinden. Also, Paulus hat die Philipper vor Augen gehabt und hat sich ganz bestimmt nicht vorstellen können, dass der Herr so lange auf sich warten lässt. Der Herr ist nahe. Paulus lebte in der sogenannten Naherwartung. Also, das heißt übersetzt, noch zu seinen Lebzeiten hat er damit gerechnet, dass der Herr, der Christus, der Messias wiederkommt, so wie er angekündigt war im Alten Testament, in den Propheten, im Ersten Testament. Habe ich von Helmut Kellner gelernt. Ja, im Ersten Testament. Das Kommen des Herrn ist mit ganz anderen Erwartungen zu verbinden. Werden auch wir müde oder wie gesagt, manchmal haben wir es gar nicht mehr im Blick, dass wir ja auf den Herrn warten. Die junge Gemeinde sagte damals: Maranatha, Herr, komme bald wieder. Diesen Ruf kennen wir aus der Offenbarung. Nicht mehr mit messianischer Gespanntheit und Erwartung zu leben, sondern mit Hoffnung auf Harmonie und auf Frieden in der Familie. Nicht mehr die neue Kreatur, so wie es Paulus sagt im Korinther, sondern ein bisschen Licht in dunkler Zeit, ein wenig Wärme im Winter. Ja, wir haben es uns ganz gut eingerichtet. Sind wir ganz bescheiden geworden. Und trotzdem, wenn wir diese Worte aus dem Philipperbrief hören, dann können wir wieder in Kontakt kommen mit der Hoffnung, die in Paulus und seiner Gemeinde in Philippi lebendig gewesen ist. Und wenn wir auf diese Freudenbotschaft, auf dieses Evangelium, auf das Euangelium im Griechischen, das heißt ja Freudenbotschaft, der Philipperbrief wird auch die 4 Kapitel tatsächlich als Freudenepistel genannt. Dann kommen wir einander auch sehr nahe. Viertens, der Herr ist nahe. Was würde denn geschehen, wenn wir Menschen uns die Abschiedsworte des Paulus an seine Gemeinde in Philippi gefallen lassen würden? Wir könnten ein neues, ein anderes Leben entdecken. Ein Leben, so wie es in den nächsten Versen heißt, voller Güte, Sanftmut, Milde, ohne quälenden Sorgen und voller Vertrauen. Wir könnten Frieden finden, einen Frieden, einen Shalom, der unsere Vernunft übersteigt, unseren Verstand und gerade so schenkt, wonach wir uns doch so innigst sehnen. Der Herr ist nahe. Wenn wir uns das lebhaft vorstellen, dann können wir doch hoffen und glauben und lieben, weil wir gewiss wären, dass unser Mühen nicht umsonst wäre. Wir könnten die Welt anders sehen. Wir könnten sehen, dass sie hell erleuchtet ist. Auch ihre dunkelsten Ecken und Winkel. Die Welt ist angestrahlt durch das, was Gott verheißen hat, weil er selbst als das wahrhaftige Licht in diese Welt gekommen ist. Das ist noch nicht so lange her. Da haben wir das gefeiert, erlebt. Und auch wir können dazu einen gewichtigen Teil beitragen, dass es hier in unserer Gemeinde, in unserer Umgebung, in unserer Stadt heller wird. An dieser Stelle wird Paulus noch einmal sehr praktisch. weil er sagt, lasst eure Güte kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und sorgt euch um nichts, sondern bringt eure Bitte, euer Gebet, eure Klage und euren Dank vor Gott. Und schließlich, wisst, dass ihr geborgen und umhüllt seid vom Frieden Gottes, der eure Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus, in dem lebendigen Herrn und Messias. Also wenn wir ein Bild uns vorstellen, dann könnte man zusammenfassen, Paulus malt letztlich mit nur wenigen Strichen das neue Leben in Christus uns vor Augen. Und dieses neue Leben soll Gestalt gewinnen, soll ausstrahlen. Denn wer das Licht empfängt und ergreift, das in der Finsternis scheint, dann kannst du selbst zum Licht werden. Wer von der Freude im Herrn erfüllt ist, ergriffen ist, der kann freundlich sein und gütig. Ja, die Freude im Herrn oder am Herrn ist unsere Stärke, hat bereits Nehemia gesagt, Nehemia 8, Vers 10. Jesus ist das Beste. Kann ich das auch sagen? Der Psalmbeter drückt es so aus. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Erkennen wir Jesus Christus an und vor allem die Bibel als das Wort und als Autorität? Jesu, meine Freude, freue dich Welt, haben wir am Mittwochabend in Friedberg gesungen. Könnt ihr euch noch erinnern? In der Weihnachtszeit haben wir das oft gesungen. Ja, da kommt das Wort auch drin vor. Freue dich. Ein Befehl, freue dich Welt, also nicht wir Christen, sondern freue dich Welt, denn der Herr kommt, der Erlöser. Jesu, meine Freude, du bist meine Wonne. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne die Bach-Kantaten mag. Und da wird in so vielen Bach-Kantaten von der Freude gesungen. Wie hat das Bach nur geschafft? Diese Worte in eine Musik zu kleiden, in die Noten zu führen, das ist einfach genial gewesen. Freue dich, Welt. Ja, das ermutigt uns, die Freudenepistel, wie sie auch genannt wird. Wir können immer wieder zu Christus kommen, nach Golgatha. Wir werden es nachher feiern und erleben im Abendmahl. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Schuld. Das ist auch ein Grund zur Freude. Diese Gewissheit gibt uns Freude, weil Jesus dein persönlicher und mein Erlöser geworden ist oder Erlöser werden möchte. Ja, wir sind Wartende auf seine Ankunft, auf sein zweites Kommen. Und ganz zum Schluss, liebe Gemeinde, ganz am Ende bittet Paulus um den Segen. Mit diesem Segenswunsch entlässt uns Paulus ins Leben, entlässt er uns in die neue kommende Woche. Der Gott, der mich sieht, der deinen Notruf hört, so haben wir es gehört in einer Auslegung über die Jahreslosung und über die sogenannte Hagar-Erfahrung nachgedacht. Ja, diese Erfahrung wünsche ich uns. In der Wüste einen Engel zu erfahren, der dich ermutigt und dir sagt, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der dich auch hört. Und so wollen wir nochmal zusammenfassend die Verse hören aus der Hoffnung für alle. In einer anderen Übertragung, Kapitel 4, freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Jeder soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren, denn der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken, den Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt, der unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt. Fassen wir zusammen, diese ewige Freude, also unabhängig von äußeren Umständen, das möchte ich gerne nochmal betonen, denn wenn wir an die Christen denken in der Verfolgung, dann ist gestern Abend zum Beispiel gesagt worden, betet nicht dafür, dass das Leid oder die Bedrängnis, die Verfolgung aufhört, sondern beten wir dafür, dass die Christen in dieser Zeit aushalten können, dass sie beharrlich bleiben. Fröhlich und beharrlich, wie wir es am Anfang gesungen haben. Seid fröhlich in der Hoffnung. Ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.